ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Bernhard Kempf. Willkommen. Das 29-Euro-Ticket in Berlin ist erst im Juli eingeführt worden und das Abo sollte immer für ein ganzes Jahr gelten. Der Senat spart es ein und seit Mitte dieser Woche ist es gar nicht mehr erhältlich. Wie aber geht's weiter mit den noch laufenden Abos? Nach wochenlanger Hängepartie hat die Berliner Verkehrsverwaltung jetzt eine Lösung präsentiert und die erklärt uns unsere Landespolitik-Korrespondentin Angela Ulrich.
Keine Nachteile für die Abonnenten des 29-Euro-Tickets, auch wenn es zu Ende geht, hatte Berlins Wirtschaftssenatorin Giffey versprochen. Jetzt gibt es aber sogar deutliche Vorteile für diejenigen Kunden, die weiterhin im Besitz eines Berlin-Abos sind. Sie können bis zum Ende der Abolaufzeit für diesen ermäßigten Preis nicht nur durch die Hauptstadt fahren, sondern deutschlandweit den Nahverkehr nutzen. Denn das 29-Euro-Ticket wird automatisch in ein Deutschland-Ticket umgewandelt mit deutlich besseren Konditionen. Statt Berlin Tarifbereich AB gelten dann alle Vorteile des Deutschland-Tickets inklusive der monatlichen Kündbarkeit. Und noch ein Bonbon: Das Deutschland-Ticket kostet zwar ab Jahresbeginn 58 Euro, also doppelt so viel wie das Berlin-Abo, aber die Differenz von 29 Euro übernimmt das Land Berlin über die Verkehrsbetriebe für die Kunden des Berlin-Abos. Und zwar für die gesamte Restlaufzeit ihres Vertrages. Erst danach würden die regulären 58 Euro fällig, außer der Vertrag wird gekündigt. Neue Tickets zu diesen Sonderkonditionen lassen sich aber nicht erwerben. Der Verkauf des 29-Euro-Tickets ist ja seit Mittwoch eingestellt. Das Abo ist dem Sparprogramm des Senats zum Opfer gefallen. 300 Millionen Euro sollen dadurch im kommenden Jahr weniger ausgegeben werden. So ist es in der Sparliste notiert. Doch wie viel tatsächlich eingespart werden kann, ist offen. Denn wie viel die Verkehrsbetriebe jetzt aufbringen müssen, um den Berlin-Abo-Kunden künftig Deutschland-Ticket-Konditionen bieten zu können, das wird derzeit noch berechnet, sagt eine Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung. Schnellstmöglich wolle man die Umstellung organisieren und dann auch einen Überblick über die Kosten haben.
Informationen waren das von Landespolitik-Reporterin Angela Ulrich. Ja, diese Zahl lässt aufhorchen. Etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind derzeit auf die ehrenamtlichen Lebensmitteltafeln angewiesen. Die aber stoßen nach Angaben ihres Dachverbands inzwischen an ihre Grenzen, weil es immer mehr Bedürftige gibt. Wie die Situation der Tafeln in Berlin und in Brandenburg ist, davon hat sich rbb24-Reporter Yasser Speck ein Bild gemacht.
Bei der Berliner Tafel sind die Krisen der vergangenen Jahre deutlich spürbar. Insgesamt werden rund 72.000 Menschen mit Essbarem unterstützt, pro Jahr. Deutlich mehr als noch vor 3 Jahren. Eine Herausforderung, sagt die Berliner Tafelvorsitzende Sabine Wert.
Wir haben in Berlin nach wie vor die Situation, dass die Ausgabestellen zum Teil einen Aufnahmestopp für neue Gäste verhängt haben, weil eben nicht genug Lebensmittel da sind und weil der Andrang so groß ist. Das sind aber Einzelfälle und wir versuchen, das Ganze möglichst gut für alle Beteiligten im Griff zu haben.
Sabine Wert nimmt den Begriff Alarm oder Krise dennoch nicht in den Mund. Sie spricht eben von Einzelfällen. Sie möchte auch nicht von einer Rationierung der Lebensmittel sprechen. Es geht ihr nämlich um ein Erwartungsmanagement.
Es gibt keinen Anspruch auf Lebensmittel. Weder darauf, wirklich Lebensmittel zu bekommen, noch die Menge. Wir verteilen alles, was wir gesammelt haben. Alles, was da ist, wird aufgeteilt und das möglichst gerecht. Aber wenn es alle ist, ist es eben auch alle.
In Berlin gibt es 49 Ausgabestellen der Tafel und 7 Pop-ups. Pop-ups, das sind mobile Ausgabestellen, die in unterversorgten Stadtteilen Essen verteilen. Die Lebensmittel bekommen sie von Supermärkten. Dabei stehen sie in Konkurrenz mit anderen Gruppen, die Lebensmittel vor dem Verderben retten. Mit den Aktivisten von Foodsharing haben sie eine gute Partnerschaft entwickelt, sagt Wert. Eine andere Gruppe macht ihnen größere Konkurrenz.
Diese sogenannten Rettertüten, die in verschiedenen Märkten verkauft werden, das sind ausschließlich Waren, die wir am nächsten Tag abgeholt hätten. Und das ist wirklich richtig bitter. Bei uns ist es halt so, es entzieht den Armutsbetroffenen einfach Waren, die wir ihnen in der Vergangenheit schön geben konnten.
Im Land Brandenburg hat die Tafel 44 Standorte. Dort werden tausende Menschen versorgt. Genaue Zahlen werden aktuell erhoben. Geschäftsführerin Imke Georgiev erklärt, vor welchen Herausforderungen die Brandenburger Tafel steht.
Die meisten Tafeln in Brandenburg kämpfen tatsächlich mit zurückgehenden Lebensmittelspenden. Insbesondere denke ich im ländlichen Raum, wo eben wenige Supermärkte für eine Tafel zur Verfügung stehen als Sponsor.
Dadurch mussten viele Tafeln einen Aufnahmestopp verhängen. Es dürfen also keine neuen Menschen mehr Lebensmittel abholen kommen. Fatal für viele Bedürftige.
Yasser Speck war das zur Lage der Lebensmitteltafeln in Berlin und Brandenburg. Im Zusammenhang mit einer rechtsextremen Anschlagsserie in Berlin-Neukölln sind die beiden Hauptverdächtigen gestern zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden. Heute nun kam der Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus zusammen, um die letzten Zeugen vom Landesverfassungsschutz in der Sache zu befragen. Die Zwischenbilanz der Abgeordneten fällt teils ernüchternd aus, wie Landespolitikreporterin Sabine Müller berichtet.
3 Monate lang haben sich die Abgeordneten bemüht, ihre Kontrollfunktion über den Landesverfassungsschutz auszuüben und herauszufinden, welche Rolle er bei der Neuköllner Anschlagsserie spielte, was er wann wusste und wann er wen informierte. Der grüne Ausschussvorsitzende Vassili Franco beklagt, viele angeforderte Akten seien nicht freigegeben worden, Zeugen hätten oft nur spärlich Informationen geliefert. Sein Fazit: Man habe einen Einblick, aber keinen Überblick bekommen.
Das wird dem Anspruch und der Notwendigkeit einer effektiven parlamentarischen Kontrolle des Verfassungsschutzes leider nicht gerecht.
Vor den Abgeordneten saßen vor allem Sachbearbeiter sowie Gruppen- und Referatsleiterinnen aus dem Bereich Rechtsextremismus. Und nach 3 Monaten klingen CDU und Linke, als seien sie in 2 unterschiedlichen Ausschüssen gewesen.
Wir haben, finde ich, eine Menge engagierte und professionelle Ermittler befragt, die sich hervorragend gekümmert haben.
Lobt der CDU-Abgeordnete Stefan Standfuß. Strukturelle Fehler im Verfassungsschutz sieht er nicht. Dagegen beklagt Niklas Schrader von der Linken wenig Wissen über rechtsextreme Strukturen und große Erinnerungslücken bei manchen Zeugen.
Das grenzte schon teilweise an Aussageverweigerung und teilweise fand ich das schon ein Bild, das der Verfassungsschutz da abgegeben hat, das wirklich nicht gerade vertrauenserweckend ist.
Dieses Bild zu zerstreuen, bemühte sich am Vormittag der Präsident des Berliner Verfassungsschutzes Michael Fischer, der erst nach dem Höhepunkt der Anschlagsserie ins Amt gekommen war. Fischer betonte im Ausschuss, wie intensiv sich sein Haus um Rechtsextremismus kümmere. Er bedauerte, dass so viel Zeit verging, bis die Täter der Brandserie überführt wurden. Das habe aber nicht am mangelnden Willen der Mitarbeitenden gelegen. Eklatante Fehler in der Vergangenheit sieht Fischer nicht, aber sein Haus habe gelernt und manche Abläufe verändert. Für die SPD-Abgeordnete Wiebke Neumann haben die Befragungen des Verfassungsschutzes gezeigt.
So eine Art Umdenken ist da schon erkennbar. Man sieht eine Entwicklung.
Deutlich kritischer André Schulze von den Grünen. Der Verfassungsschutz arbeite nicht effektiv, gebe viel zu selten Informationen an die Polizei weiter.
Momentan wirkt der Verfassungsschutz häufig auf mich wie so ein Eichhörnchen, was viele Daten sammelt und sie überall eingräbt, aber sie danach nicht mehr zusammenstellen kann und auch bei der Hälfte der Daten vergisst, wo sie eigentlich gelegen haben und deswegen sie auch an keine anderen Behörden weiterspielen kann.
Schulze fordert, die Aufgaben des Verfassungsschutzes grundsätzlich zu evaluieren.
Soweit der Bericht von Sabine Müller. Keine Woche ist es her, dass islamistische Milizen in Syrien das Assad-Regime gestürzt haben. Ja, und seitdem nimmt in Deutschland die Debatte hier weiter Fahrt auf, ob man denn die Menschen, die hier Schutz gefunden haben, schnell wieder abschieben darf. Die AfD in Brandenburg hatte dazu im Landtag heute eine Sondersitzung beantragt und die hat Landespolitikreporterin Amelie Ernst verfolgt.
Syrien sei nun ein sicheres Herkunftsland, so AfD-Fraktionschef Hans-Christoph Berndt.
Und das sagen wir nicht, weil wir etwas gegen Ausländer haben. Im Gegenteil, wir Deutschen sind von Natur aus sehr ausländerfreundlich. Wir sagen es, weil es unsere Pflicht und Schuldigkeit ist, als deutsche Politiker die Interessen Deutschlands und der Deutschen an die erste Stelle zu setzen.
Politikerinnen und Politiker der 3 anderen Fraktionen verweisen auf die derzeit völlig instabile Lage in Syrien und werfen der AfD Populismus vor. So auch Uwe Adler von der SPD und Rainer Genilke von der CDU.
Und die Behauptung, dass mit dem Sturz von einem Tag auf den anderen sämtliche Fluchtursachen wegfallen und sich die Lage in Syrien damit schlagartig normalisiert, ist völliger Unsinn.
Wer die Bilder sieht aus Sednaya, aus dem Schlachthaus Assad, der weiß, dass diese Menschen nicht hierher gekommen sind, weil sie Langeweile hatten oder in unsere Sozialsysteme flüchten wollten, sondern dass ihre Flucht einen sehr tiefen Grund hatte. Unmenschlicher und verachtender können Menschen gegen Menschen nicht vorgehen, wie dieses Assad-Regime seit 50 Jahren.
Darauf weist auch Nils Olaf Lüders, der neue Fraktionschef des Bündnis Sarah Wagenknecht, hin. Allerdings müsse man mit denen, die aus Syrien hierher geflüchtet seien, trotzdem differenziert umgehen.
Wer aber jubelt, weil er sich ideologisch mit den Islamisten verbunden fühlt, hat in unserem Land allerspätestens jetzt nichts mehr verloren. Für diese Menschen müssen wir die Ausreise einleiten, Punkt. Dasselbe gilt selbstverständlich auch für jene, die hier schwere Straftaten begangen haben. Hier ist nun von dem Instrument der Ausweisung Gebrauch zu machen, was vorher aus diplomatischen Gründen einfach nicht gut funktioniert hat.
Heftig diskutiert wird über die Syrerinnen und Syrer, die inzwischen integriert sind und einer Arbeit nachgehen. Etwa 44% seien derzeit erwerbstätig, so CDU-Politiker Rainer Genilke.
Ich brauche diese Ärztin als Allgemeinmedizinerin auch in meinem Landkreis. Sie hat sich bewusst hier auch entschieden. Wir müssen besser werden. Besser in der Integration. Besser beim Erlernen von Sprache.
Damit die Arbeitsquote künftig noch höher liegt, so Genilke. Doch gerade die syrischen Ärztinnen und Ärzte sollten jetzt schnell in die Heimat zurückkehren, fordert AfD-Politiker Hans-Christoph Berndt.
Die Ärztedichte in Deutschland ist 4,5 und in Syrien 1,2. Es ist ein Raub an den Syrern, die Ärzte hier zu beschäftigen.
Doch wenn, so wie von der AfD gefordert, alle Syrerinnen und Syrer umgehend Deutschland verlassen würden, dann würden hier nicht nur einige Ärztinnen und Ärzte fehlen, argumentiert SPD-Politiker Uwe Adler, sondern auch viele Mitarbeitende in der Logistik, im Handwerk und in der Pflege.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodka. Sie ist vielleicht Berlins jüngste Ehrenamtliche, die 8-jährige Carlotta aus Weidmannslust. Einmal in der Woche macht sie sich mit ihrem Vater Frederik Frenzel auf den Weg zum Franz-Jordan-Seniorenheim der Caritas. Die 8-jährige besucht hier jeden Mittwochnachmittag die älteste Bewohnerin, die 102-jährige Ursula Fritsch. Ehrenamtlich.
Ich hatte es schon ganz lange vor mit dem Altenheim, habe es dann irgendwann mit meinen Eltern erzählt. Die haben gesagt, ja, cool. Und dann haben wir hier eins gesucht, haben wir das hier gleich gefunden. Und dann, ja.
Carlotta hat Anfang des Jahres gefragt, ob sie nicht mal was für ältere Menschen machen kann. Also sie hat eigentlich ihre Urgroßeltern vorgeschlagen, ob sie nicht Einkäufe erledigen kann oder ähnliche Sachen erledigen kann. In der Familie ist es nicht zustande gekommen und dann hatten wir gesagt, wenn sie das wirklich möchte, können wir beim Seniorenheim nachfragen, vielleicht finden die das ja cool.
Das fanden die, obwohl die Ehrenamtskoordinatorin des Franz-Jordan-Stifts Kerstin Mildner erstmal erstaunt war über die ungewöhnliche Anfrage.
Ich war sehr überrascht und dachte erst, oh, was ein junges Mädchen, wie kriegen wir das hin? Und wollte aber auf gar keinen Fall das ausschließen, sondern dachte, ich lade sie erstmal zum ersten Gespräch ein.
Carlotta hat sie in diesem Gespräch überzeugt und so besucht das Mädchen nun seit gut 2 Monaten die 102-jährige Ursula Fritsch.
Hallo Carlotta, schön, dass du da bist.
Von Ursula Fritsch Bekannten ist kaum noch einer da.
Ich freue mich, wenn sie kommt. Ich weiß, dass sie noch zur Schule geht und dass sie darum immer nachmittags kommt, weil sie vormittags ja mit der Schule ist. Aber sonst denke ich auch, dass ihr das Spaß macht.
Carlotta wird beim Besuch im Seniorenheim zwar immer von ihrem Vater begleitet, die Gestaltung des Nachmittags liegt aber bei ihr.
Wenn ich bei Frau Fritsch bin, komme ich halt einfach rein und dann reden wir kurz und dann spielen wir halt los.
Mensch, ärgere dich nicht, hat sich dabei als gutes Spiel erwiesen, denn das können beide.
Gewonnen!
Ja, prima. Die freut sich immer, wenn sie gewinnt und ich wieder mal verloren habe. Ist ja nicht, dass ich das nicht weiß, aber manchmal kann ich das einfach nicht richtig sehen. Aber ich mache schon mehr Fehler, das ist schon klar.
Beinahe 100 Jahre Altersunterschied liegen zwischen den beiden. Ursula Fritsch wuchs in den 1920er Jahren in Prenzlauer Berg auf und nimmt Carlotta mit Fotos und Erzählungen mit zurück in ihre Kindheit.
Weißt du, ich hatte früher auch Zöpfe, wie ich so in dem Alter war wie du. Aber meine waren nicht so dick.
Und ich habe schon abschneiden lassen.
Ja, siehst du, kannst du mal sehen.
Ehrenamtskoordinatorin Kerstin Mildner ist glücklich, wie sehr die Seniorin auflebt durch die Besuche der kleinen Carlotta.
Frau Fritsch ist sehr froh und dankbar. Sie bekommt wenig Besuch hier im Haus und zieht auch aus diesem Kontakt gerade zu so einem Kind ganz viel heraus. Sie ist freudig, sie bereitet sich darauf vor, sie nimmt es dankbar an, dass jemand Zeit mit ihr verbringt. Und ich glaube, dass es dazu beiträgt, ihre Lebensqualität auch zu steigern und sie fröhlicher zu machen.
Für ein Ehrenamt kann man nie zu alt, aber wie Carlotta aus Weidmannslust zeigt, auch nie zu jung sein.
Sie mögen's auch mal ausführlich, mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.